Die Australian Open 2023 gehen weiter. Wir machen auch weiter, aber bevor es losgeht mit unserem Daily, nochmal der Hinweis auf athleticgreens.com auf AG1. Also athleticgreens.com/sportradio-tennis. Da findet ihr alle Informationen und ein lässiges Angebot. 90 Tage lang komplett risikofrei testen. Damit startet ihr stark ins neue Jahr, könnt neue Routinen etablieren. Was ist AG1? Ja, AG1 hilft euch, euren Energiestoffwechsel anzutreiben. Es ist ein Drink, den ihr euch selbst mixt. Der dauert, sagen wir mal, eine Minute, wenn man es regelmäßig macht. Auch wenn man es unregelmäßig macht, das ist nicht weiter schwierig. Und da sind drinnen 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Wie gesagt, eine Geld-Zurück-Garantie über 90 Tage gibt's und es wird natürlich ganz entspannt nach Hause geliefert. Wo gibt's das Angebot? athleticgreens.com/sportradio-tennis.
Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Herrschaften, schon wieder Samstag. Heute ist Samstag, ich weiß es gar nicht. Ich komme komplett durcheinander, aber offenbar ist schon Samstag. 6 Tage gespielt bei den Australian Open. Die Achtelfinali, wie wir von Franz Grünädel und Gerhard Zimmer und vielleicht auch sogar Andreas Thürier gelernt haben, stehen fest. Servus, Andi.
Servus und grüße euch zu Hause. Ja, ich war immer ein Finalist, war ich immer. Ja, ich habe darauf sehr viel Wert gelegt und bin mir so gescheit vorgekommen, weil alle anderen Finals oder so gesagt haben. Ja. Also, aber ja, was soll's. Inzwischen ist es auch schon wurscht. Finale, schön, dass es nicht ausstirbt, bei uns hier zumindest. Lieber Jens, was ist passiert in Kitzbühel? Hast du heute den Herrn Griechmeier, hast du ihm seinem Namen alle Ehre gegeben und ihn eher kriechen lassen?
Naja, Schneefall in Kitzbühel. Ich war sehr früh auf dem Berg oben und bin dann als stolzes Mitglied des Kitzbüheler Skiclubs, kriegt man ja eine Karte, bin reingefahren und bin dann einfach so hinter 4 Betreuern noch ein bisschen weiter reingefahren, wo ich vielleicht gar nicht hätte sein dürfen und bin plötzlich mitten auf der Piste unterhalb der Mausefalle gestanden. Und den Ordnern ist das eh wurscht, weil die Ordner kommen halt von irgendwo her, aus ganz Österreich, und denen ist doch komplett wurscht, was da los ist. Und ich hätte wirklich die Möglichkeit gehabt, dass ich dann die Piste runterfahre in der Früh. Ich hätte es mir auch skifahrerisch zugetraut, aber dann habe ich ein kleines bisschen die Muffe bekommen und bin bei der nächsten Möglichkeit wieder rausgefahren. Nicht, dass ich dort eine kostenpflichtige Verwarnung. Ich hätte aber jetzt im Nachhinein nicht gewusst, wer mir diese ausstellen hätte sollen. Das war schon mein Highlight des Tages und das war halt kalt heute. Das muss man in aller Offenheit sagen. Und ja, da kriegt man ja heute chancenlos auch ein bisschen Pech gehabt, weil es den Goldberg mit 5 geschmissen hat und dann ist Schnee draufgekommen. Aber ich habe schon vor dem Start meinem lieben Freund Thomas Wagner gesagt, der Kilde wird es gewinnen, weil ich glaube, der Kilde hätte es auch gestern gewonnen, wenn es ihn nicht da fast rausgebröselt hätte, weil der halt immer schneller geworden ist. Aber wieder ein schönes Rennen, und wenn man in der Früh beim Fenster ausschaut, hätte man sich nicht gedacht, dass ein Rennen stattfinden kann.
Aber das hast du schön erzählt. Ich freue mich für dich. Das sind diese Erlebnisse, die einem keiner mehr wegnehmen kann. Man neigt dann doch zur Vernunft und fährt nicht wirklich in der Schranzhocke mehr die Streif hinunter.
Das wär's. Die Schranzhocke, aber übrigens schon, wer sich nicht mehr erinnern kann. Das ist ungefähr die Zeit, wo man noch Finale gesagt hat. Schranzhocke heißt, dass man im Grunde genommen mit dem Hintern auf dem Ski sitzt, wenn man durchs Ziel fährt.
Genau, ganz genau, ja, genau. Ja. Ja. Und dann gab es vom Jean-Claude Killy, wer sich erinnern kann. Übrigens hatte der die ersten Jet-Schuhe. Es gab Skischuhe, die waren fürs Jetteln geeignet. Kannst du dich erinnern? Ein bisschen noch höher geschnittene. Das gibt es alles nicht mehr, aber das waren damals die großen Innovationen. Genauso wie der Lochski von Fischer, den sie dann wieder eingeführt haben, dann wieder nicht und hin und her. Aber, was habe ich jetzt eigentlich sagen wollen?
Jean-Claude Killy war der.
Ja, Killy, genau, Killy. War der nicht am Rücken liegend, so quasi? Immer durchs Ziel, kannst du dich erinnern, so als gelte es, bei einem Schranken unten durchzufahren. Der ist fast gelegen und hat dann Kraft seiner mörderischen Oberschenkel sich wie man einen Schleudersitz gehabt hätte, wieder in die Senkrechte begeben. Unfassbar eigentlich.
Eigentlich ein Wahnsinn normal, hätte Hans Orsolitsch gesagt. Aber,
genau. Und der Heinz Brühler hat gesagt, unfassbar eigentlich.
Eben. So, sind wir, das ist eigentlich meine einzige Tennisfrage, die ich habe, sind wir bei Novak Djokovic schon im Stadion Brad Gilbert gegen Karel Novacek in der Wiener Stadthalle angelangt?
Ein Mördervergleich.
Oder fehlt da noch ein bisschen was? Oder ist es wirklich schon soweit?
Ich danke dir für diesen Vergleich. Ich tue ihn immer eher verteidigen. Du nicht, das ist mir schon aufgefallen. Aber ja, also was soll man sagen? Schau, die Frau Schett hat dann gefragt, sie hat sich getraut, das muss man ihr zugute halten. Also keine nur Hofberichterstatterin, nicht Hofstadtbericht, aber man weiß, was ich gemeint hätte ursprünglich. Aber die Schettl hat dann gefragt am Schluss und das war auch vorsichtig gefragt, aber immerhin dann doch so. Also ich glaube, es ist ein bisschen was, er sagt, bei gewissen Bewegungen ist ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass er es nötig hätte zu verzögern aus taktischen Gründen. Also es wird ein bisschen was sein, aber er steht noch im Gegensatz zum Andy Murray. Das war übrigens heute ein Wahnsinn, die Hin- und Her-Switcherei. Hat man fast den Finger wund werden lassen an der Fernbedienung. Hattest du zwei Quellen, wo du zuschauen konntest parallel?
Nein, ich hatte ja nur eins.
Sich leider verabschieden müssen gleichzeitig.
Naja, ich bin früher vom Skifahren zurückgekommen, damit ich überhaupt noch was von Murray gesehen habe. Und ich habe mich dann nur auf Murray konzentriert, der natürlich im vierten Satz nur mehr über den Platz gehatscht ist, hier und da ein kleines Highlight gesetzt hat. Aber ich meine, den fünften Satz, der wäre für niemanden schön zum Anschauen gewesen. Leider. Leider.
Ja, das stimmt. Schau, es schlagt schon wieder.
Schon wieder. Das ist die Uhr des Papas.
Ja, die geht nicht ganz pünktlich, weil 3, das ist schon gewesen, aber macht nichts. Ja, ja, die väterliche Uhr. Na, Gott sei Dank ist mir nicht aufgefallen, dass ich da gestern den Computer abvoliert habe, lautstark in der Sendung. Aber es macht nichts. Also gut, wir werden das weiterhin fast verschweigen. Ja, lieber Freund, naja, es war so, ich gratuliere dir, wie du gesagt hast, wobei irgendwann einmal war jetzt völlig klar, dass da nichts mehr im Tanks sein kann. Wenn man sich das überlegt, 14 schlanke Sätze in so ein paar Tagen, das ist dann schon beachtlich, der da dann durchgehatscht hat, wie du gesagt hast am Schluss. Aber ich möchte dem Batista gut nicht Unrecht tun, das ist jetzt keiner, für den ich mich vordrängen würde, ihn live zu sehen. Aber er schafft es dann doch auch stetig immer wieder in die zweiten Wochen bei Grand Slams zu kommen und vielleicht ist ja diesmal die Auslosung für ihn auch nicht so schlecht.
Er hat halt ein bisschen übernachtig ausgeschaut, finde ich. Nein, aber die Frisur war heute noch extra zerstört, fand ich, und ein bisschen Augenringe. Ich weiß nicht, er hatte ein bezauberndes kleines Kind, das ist ja ganz lustig, weil in Kitzbühel hat er das Turnier gewonnen. Und dann ist sein kleiner Sohn, der glaube ich auch Roberto heißt, als der Papa das Turnier gewonnen hat, zu ihm gelaufen, war total herzig, wie die Amerikaner gerne sagen. Und jetzt ist ein Adelaide, ist ins Finale gekommen beim zweiten Turnier nach seinem Halbfinalsieg.
Wer, der kleine Bub oder er?
Der kleine Bub schon und der hat dann auch im Finale gegen Gasquet verloren. Aber der kleine Bub ist seit Kitzbühel naturgemäß, weil kleine Kinder halt merklich schneller wachsen, auch gekommen zum Papa und hat ihn umarmt. Und mit dieser Auslosung jetzt gegen Tommy Paul und danach gegen Brian Shelton oder was weiß ich wen, auch ein Ami, das schaut nicht schlecht aus für ein Halbfinale, wo er dann wahrscheinlich auf Djokovic treffen wird. Es sei denn, du siehst jemand, also Demenau jetzt, wir haben ja gesagt, vielleicht kann er ihn quälen, was ich nicht glaube. Am ehesten noch Rühne, aber irgendwie bin ich schon wieder von dem Bandwagon, dass er den Rublev klar abfieseln wird, heruntergekommen. Also ich weiß es nicht.
Ja, also ich bin da ähnlich wie du, orientiert mit der Chancenaufteilung. Ich sehe den Djokovic trotzdem weiter, ich lehne mich jetzt einmal raus. Natürlich, außer es kommt ihm da was dazwischen. Aber es war ja ganz anders als bei Murray, es war das Gegenteil. Der hat sogar längere Ballwechsel, ist er gegangen. Ja. Egal, ob ihm das jetzt immer wehtut oder nur manchmal. Aber es dürfte ihn nicht so gehandicapt haben, dass er hätte Zuflucht suchen müssen bei wirklich ersichtlich strategischen Kurzhalten der Ballwechsel. Ja. Also das war das Gegenteil. Und wenn man gesehen hat, diesen 31 mal diesen Punkt da, wo er wirklich wieder all seine Qualitäten ausgespielt hat, der Djokovic nämlich, meine ich jetzt, der zum Matchball geführt hat, das war dann schon wieder ganz große Klasse, obwohl er sich auch, so sicher war er nicht, der hätte ja eigentlich, der hat Breakbälle schon zum 5-1 gehabt, glaube ich, und hat das nicht gemacht, also Ja, zwischendurch immer wieder kleine
Ja,
Ungereimtheiten, sage ich jetzt.
knapper erster Satz, aber Dimitrov kann halt gegen ihn
Genau,
nicht Best of
genau.
Five gewinnen.
Ja,
Auch
ganz
ne, ja.
genau. Da haben wir jetzt, siehst du, und da haben wir was voraus, dem Herrn Muratoglu, der ja alles zu wissen glaubt, da hat er sich, verwusst, sozusagen, weil da hat er hat das ganz groß angekündigt als Riesenfight und man muss doch auf den Dimitrov so aufpassen, na gar nichts.
Ja, ist so. Jetzt ist mir wieder eingefallen, gegen wen Ben Shelton spielt, nämlich gegen John Jeffrey Wolf,
Ja,
der
wollte dich, weil du das nicht gewusst hast, ich wollte dich schon schelten.
ja, schelte mich richtig, aber der gegen Michael Moe, der ja davor den Zverev geschlagen hat, überhaupt keine Probleme gehabt hat. Dass übrigens Shelton so glatt gegen Popren gewinnt, hätte ich auch nicht gedacht, aber bei John Jeffrey Wolf, der begeistert mich null. Also ich weiß, wann war es, 20 20, na, wann war das Corona-Jahr? Da war ich nicht drüben. Dann war es entweder 2019 oder 2021, wo er, und ich glaube, es war eher 2019, in der Quali gespielt hat, wo Nike aufgelegt hat, diese Agassi Retro.
Ja.
So, und da hat er gespielt mit einem Fukuhila, also vorne kurz, hinten lang. Es hat einfach nur beschissen ausgeschaut. Und wenn man sich den Wolf anschaut, der ist nicht austrainiert. Gestern sprachen wir über Ostapenko. Das, natürlich, er schiebt jetzt kein Wamperl vor sich her, aber er scheint mir etwas trainingsfaul zu sein, aber es wird ihm wurscht sein, weil er, glaube ich, schon Favorit ist, jetzt ins Viertelfinale der Australian Open zu kommen und dort entweder gegen Roberto Bautista Agut oder gegen Tommy Paul zu spielen. Und dass das Tableau da unten so aufgeht, ist Wahnsinn eigentlich.
Ja, wirklich, ja. Und ich gehe wieder mit dir völlig d'accord. Der Wolf, der hat sowas Schwammiges an sich. Also mehr möchte ich jetzt nicht sagen. So aufgeschwappt schaut er mal aus.
Ja, also er schaut einfach nicht austrainiert aus. Und bei David Nalbandian hat man das auch sagen können,
Ja.
aber da hat man wenigstens sagen können, irgendwie ist er ein Bär.
Ja, und du hast trotzdem ein Wampel gesehen beim Nalbandia.
Das
Diese
stimmt.
Freude macht uns der Wolf zumindest nicht.
Ja.
Ne?
So, jetzt muss ich natürlich an dich Abbitte leisten, weil ich habe ja gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Linda Frubiatova gegen Wondruschowa gewinnen kann. Und dann ist es auch, glaube ich, 3-1 sogar für Wondruschowa im dritten Satz gestanden. Aber Frubiatova gewinnt 6-3, also ich bin beeindruckt und ebenfalls gewissermaßen beeindruckt, zumindest vom Start von Laura Siegemund, die den ersten Satz gegen Caroline Garcia gewinnt, dann mit 3 und 3 verliert. Was ist dir bei den Frauen aufgefallen, außer dass meine Siegerin, meine vorhergesagte Siegerin, Arina Sabalenka, gegen ihre ehemalige Doppelpartnerin Elise Mertens glatt gewonnen hat?
Ja, das sind auch die Partien, die ich jetzt erwähnt hätte. Also da, ich wollte mich nicht selber loben, ich lehne mich noch einmal raus. Da habe ich auch ein Gefühl, die Vekic, so gern ich sie habe, vor allem optisch. Ob ihr das was nützt gegen die Frubiatova, bin ich mir nicht sicher. Und dann ist natürlich, kommt Sabalenka oder Bencic. Ich glaube Sabalenka, aber also die scheint mir in einer Form, die wirklich unwiderstehlich ist. Nur, und jetzt kommt's. Soweit sind wir ja noch nicht, aber in den wirklich entscheidenden Phasen eines Turniers würde sie für mich unter die Kategorie Jana Novotna fallen vom Nervengerüst her. Also ich weiß nicht, ist natürlich jetzt zu früh, sowas zu behaupten, ob sie überhaupt so weit kommt. Es wäre aber spannend, ob sie, wenn sie sich weiter so glatt durchschlägt, was durchaus sein kann, dann vielleicht auch, wenn siehst du da oben übrigens Garcia. Ja, Linette, Plíšková, ich glaube, Plíšková und Garcia werden sich geißeln. Und dann vielleicht doch, weiß ich nicht, das ist, aber egal, so weit sind wir noch nicht. Was ist mir sonst aufgefallen bei den Damen? Na, dass die Azarenka halt nicht gespielt hat.
Ja,
Also,
genau. Die die, die,
ja,
die, die spült dann die
das
Sp
ist mir aufgefallen. Und gestern, ich wollte da noch ganz einen lustigen Scherz machen, weil wir es eben nicht besprochen hatten. Wir können das heute machen, ist nicht mehr ganz so aktuell, aber das bis 4 Uhr früh ist dann schon ein bisschen heftig. Da war ich bei Murray, das muss ich schon sagen. Natürlich hast du recht, wenn man es abbricht, ist es auch wieder nicht das Gleiche oder dasselbe, je nachdem, wie man will. Aber irgendwie denke ich mal, ich habe das auch oft schon, ich habe teilweise Zeuge sein dürfen. Bei einem Finale lasse ich mir es nur einreden, das heißt, so ein Spiel bis 2 oder so. Aber wenn das sozusagen immer wieder zwischendurch passiert, das ist irgendwie nicht glücklich immer in Australien, obwohl es für uns von der Fernsehkonstellation
war
natürlich besser
großartig.
ist.
Ja,
Ja, wir
ja.
sitzen am Nachmittag um 4, 5 und die spielen noch immer, aber das ist nicht im Sinne der Erfindung. sage ich jetzt.
Naja, nein, das ist, da bin ich ganz bei dir. Für uns war es prächtig. Ich habe mich nur die ganze Zeit bei diesem Murray-Spiel gefragt, was denkt sich Ivan Lendl jetzt?
Ja.
Denkt sich der, warum tue ich mit, ja, na, das glaube ich schon, aber denkt sich, warum tue ich mir den Scheiß an? Was mache ich hier?
Ja, das ist, ich frage mich das die ganze Zeit, weil das ja auch klar ist, dass von der ersten Runde an, wie du völlig richtig, wäre ich wieder bei dir gewesen, auch wenn der gespielt hätte gegen einen Wunsch und zu, die Nummer 348 waren es vielleicht auch 5 Sätze geworden und 6,5 Stunden. Der Lendl muss, also damit, das hat übrigens der Herr Wetter, da gibt es 2 Wetter, hat es gegeben, den Bernd, gibt es noch immer wahrscheinlich, hoffe ich, für Sie beide. Und der Jüngere, nicht der Bernd, wird der andere.
Karl-Heinz möglicherweise.
Karl-Heinz, danke, genau, der ein bilaterales Tennis spielt, genauso wie uns der Hans Gildemeister schon gespielt hat, also alles beidhändig gespielt hat. Und der Karl-Heinz Wetter, und der hat einmal, so sehr wir uns nicht mochten und immer nur missachtet haben, aber der hat dann einmal gesagt, so halb schnodrig, da waren wir in einer guten Welle, zufällig einmal in Paris, und ich habe ihm irgendwas gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, wozu immer das antue. Trainer ist ein Hämorrhoidenjob.
Naja, also nicht ganz so deftig hat es ausgedrückt. Craig O'Shaughnessy, der große Statistiker der ATP, der eben jenen Alexei Poprin mal kurz betreut hat. Und er hat gesagt, als Trainer am Ende des Tages glaubst du nur die Bälle auf für deine Spieler. Das ist das, was ein Trainer die meiste Zeit macht. Und das ist auf Dauer nicht lässig.
Das ist beim Günther nicht.
Ja, der beim Günther nicht. Der Günther lässt glauben.
Er hat verstanden, dass es umgekehrt sein muss, dass ihm die Spieler sozusagen versinnbildlich die Schuhe binden und putzen müssen.
Naja, und beim Günther wird es auch nicht vorkommen, wie ich es bei einem ehemaligen deutschen Spitzenspieler gesehen habe, dass er irgendeinem Spieler nachgeht und der Günther dessen Schläger trägt. Das wird eher, oder dessen Schlägertasche trägt. Wird eher nicht vorkommen.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Bemerkenswert.
Womit er recht hat.
Also womit natürlich hat er recht, ja.
Völlig beim Günther, der hat das gut sich eingerichtet und die meisten sehr gut erzogen.
Ja. So.
Auch den Team jahrelang, bevor der halt dann Ball gegangen ist. Aber ist ja wurscht.
Ja, so zwei Größe, also schade, wir haben gestern über sie gesprochen, Miedler und Erler sind raus, haben verloren gegen Molzan und Lehetschka, hätte ich nicht gedacht, weil das sind ja eigentlich zwei Einzelspieler, gute Einzelspieler zwar, aber hätte nicht so gedacht, schade, aber was...
Ach, lieber Freund, ich unterbrich dich wieder.
Bitte.
Sie teilen ihr Schicksal natürlich mit niemand geringer als den ehemaligen Doppelpartnern, auch kreuzweise von Peer und Marach.
Ja, und das überrascht mich schon, weil es natürlich auch für den Davis Cup Implikationen hat. Also Nikola Mektic und Marti Pavic verlieren gegen Saville, Luke Saville und Alex Bolt, und dann ist noch ein Doppel rausgeflogen, von dem ich gedacht hätte, dass sie, na, da habe ich mir jetzt verschaut, aber vielleicht auch interessant, dass die Gebrüder Tsitsipas sind gegen die Nummer 1 in das Tiebreak des dritten Satzes gekommen, dass sie dann leider 10-7 verloren haben. Schade irgendwie.
Finde ich auch schade. Ja, vor allem, es muss ja so sein, dass der zweite Tsitsipas, also ich habe den noch nie gesehen, außer im Doppel, da fällt er nicht so ab, komischerweise. Also, aber im Single ist doch der gar nirgends.
Ja, aber der hat letztes Jahr auf der Challenger Tour, habe ich auch so ein bisschen geschaut, ab und zu die Ergebnisse, hat er sehr ordentliche Ergebnisse gehabt. Also der kann ordentlich Doppel spielen, und Stefanos, der hat einfach einen Lauf im Moment.
Übrigens glaube ich auch, bei dem habe ich ein Gefühl, dass der ganz weit kommt.
Ja,
also
ja.
Zumal, wenn man sich das noch einmal auf der Zunge lieber nicht zergehen lässt, bleiben wir logisch und schauen wir es uns nur an, analytisch. Also der hat eine Riesenchance da, geht auch ganz weit.
So, aber der weiß es natürlich selber auch. Und ich glaube, dass der jetzt einen massiven Druck spüren wird, weil er muss ja fast ins Finale kommen.
Ja.
Derjenige, der ihn die letzten 2 Jahre rausgeschmissen hat, der Medvedev, ist nicht mehr da.
Ja.
Er hat das beste Ranking von allen Leuten, die noch dabei sind, also zumindest in der oberen Hälfte. Nein, insgesamt sogar, weil er liegt in der Weltrangliste ja vor Djokovic. Und deshalb glaube ich, der wird sich selber ein bisschen an Stress machen, und ich hoffe, er wird nicht scheitern an diesem Stress. Weil ich mag ihn mittlerweile.
Das kann sein, aber ich glaube diesmal nicht. Aber ich schaue jetzt einmal, warte mal, was ist denn da oben? Schau. Da wird Katschan auf den Nishioka schlagen, da sind wir uns einig, nicht?
Ja, bin mir gar nicht so einig. Der Nishioka ist ein.
Einig, du dir selber schon.
Ja, also ich glaube, dass der Oshie Aliassime gegen Lehetschka gewinnen wird, wobei der Felix auch jetzt nicht so souverän war bis jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, morgen um 9 Uhr übrigens, dass der Tsitsipas gegen Sinner gewinnen wird.
Ich auch, ja.
Und Hurkacz gegen Korda, da fällt
jetzt,
mir...
Ich sag da jetzt einfach Korda. Weißt du warum? Weil mir dieses, wollte ich letztes Mal schon sagen, aber dieses Flieder, dieses Fliederfarbene...
Von Hubert?
Was der Hubert anhat, der sowieso schon Charisma eines Löschblattes für mich hat, das hat das sozusagen diesen Eindruck noch quadriert. Ich weiß nicht, also der so netter spielen mag, aber nein. Also ich hätte viel lieber den kleinen Korda, was ihm nichts nutzt, dem Korda, dem Hurkacz nicht schadet, aber ich sage jetzt einmal, das gewinnt der Korda und dann ist Korda Katschanov. Ja, interessante Partie. Es wird natürlich Hurkacz Nishioka sein, wie du richtig sagst.
Ja, bin mir nicht ganz so sicher. Ich stelle mir, glaube ich, sogar den Wecker, weil das Hurkacz gegen Korda interessiert mich auch. Einfach der Kontrast der Spielstile. So, aber wir hören heute damit auf und du kannst gerne ein bisschen länger brauchen. Also angekündigt hat sie es eh schon länger. Im Einzel hat sie auch schon vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren fast aufgehört. Aber heute letztes Profimatch von Samantha Stosur an der Seite von Matthew Ebden hat sie verloren gegen Demi Schurz und Nikola Mektic im Mixed. Und eigentlich, nicht nur eigentlich, wie Heinz Brüller gesagt hat, sondern ganz klar eine herausragende Karriere an, die da zu Ende gegangen ist, weil sie hat 4 Doppel-Grand-Slam-Titel gewonnen, 3 im Mixed und natürlich 2011 gegen Serena die US Open. Da kann man nicht meckern, oder?
Oh ja. Oh ja. Ich meckere, weil ich auch Spiele gesehen habe, die sie gewinnen hätte müssen. Eines davon, vielleicht werden sich die wenigsten noch erinnern, dass sie auch einmal in Roland Garros.
Ja, Finale. Ja.
Und zwar gegen die Frau Schiavone, ja, die ihrerseits immer mit dem All, also das habe ich dann übernommen. Es gibt ja so Stöhnvarianten, die ich aus Vertrotteltheit, weil das halt auch ein Teil von mir ist, immer wieder nachahme, auch am Court. Und da geht es von diesem der Gast und Gaudio hat damit begonnen, der Korea und zwar der ältere Korea, die haben da gedacht, das sind Ziegen, also die haben immer so. Und es war dann also dieses Nachstöhnen, wo wir uns gewundert haben. Übrigens hat das einen Sinn, lieber Jens. Ich weiß nicht, ob ich es erklärt. Wir haben uns doch einmal gewundert und haben das eher in die unfaire Abteilung sozusagen abgeschoben. Warum einer erst stöhnt, wenn der Ball schon weg ist? Und zwar machen das einige. Wird sogar jetzt geteacht, ist ja falsch.
Gelehrt.
Ja, gelehrt, genau. Es wird gelehrt mit H, nicht mit Doppel-E. Aber apropos Doppel-E, also es entleert sich die Lunge ein bisschen später und zwar deswegen, das muss man mal probieren, man lässt eingeatmet, schlägt und dann erst kommt. Dadurch ist man ein bisschen statischer im Schlag selber. Ja? So komisch sich das anfühlt, weil am Anfang glaubst du, du erstickst, aber dieses zeitversetzte Atmen hat was, kann man mal ausprobieren. Auch jeder unserer Spielklasse, gut, da gibt es nicht so viele zum Glück, aber es hat was für sich, diese Strategie. Warum habe ich es jetzt erzählt? Ich habe keine Ahnung
mehr. Weil Schiavone ja. 2010 genau. French Open Finale auch gestöhnt hat.
Ja, genau. Und zwar wie. Also die Schiavone, die hat sowas, die hat so, wahi, hat die immer. Wahi, hat sie gebrüllt. So klein sie war, so laut hat sie gebrüllt. Und sie war ja auch in Australien gut für solche gefühlte 8-Stunden-Partien bei den Damen. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Mit 70 zu 68 im dritten, leider nur. Das war Wahnsinn. Und einmal hat sie mich geliebt, was schwer ist bei ihrer Orientierung. Aber da habe ich, sie hat nämlich ihre Akkreditierung verloren, Down Under. Und ich habe die gefunden und habe es dann hingebracht. Sie hatte schon eine Ersatzakkreditierung und hat gesagt, das ist very nice, darling. Habe ich mir gedacht, naja, hoffentlich meint sie es nicht so, wie sie es sagt, aber ich durfte die dann als Erinnerung behalten. Die habe ich heute noch von der Schiavone. Es wäre auch nicht so gewesen, dass, was ich früher schon manchmal, wozu ich mich hinreißen habe lassen, wenn in den letzten Tagen ein Freund oder so hinein musste, hat man halt dann weiter, das hätte man nicht weitergeben können, weil das wäre dann doch ein bisschen aufgefallen, dass man nicht ausschaut wie die Schiavone.
Ja? Ja, und somit schließt sich die Würdigung von Samantha Stosur. Danke.
Ja, nein, entschuldige. Ja. Und ich wollte ja darauf hinaus, sie hätte das gewinnen müssen damals in Paris, aber sie hat auch so eine super Karriere gehabt. Ein bisschen was Unvollendetes war für mich schon dabei. Wie alt hast du geschaut? Du weißt ja alles.
38.
Aha, naja, da kann man dann schon in die Frühpension gehen.
Absolutely yes, ja. Und auch ich habe sie ein paar Mal beim Fed Cup gesehen, also ein paar Mal, ich kann mich erinnern, da haben die Australierinnen in Stuttgart gespielt, aber da hat sie gegen die Deutschen irgendwie nie einen Auftrag gehabt. Aber wir wollen nicht vergessen, 2011 als sie eben die US Open gewonnen hat, im Halbfinale gegen Angie Kerber gewonnen. Ja. Das war eigentlich der Durchbruch von Angie, wo sie dann gesagt hat, okay, das war jetzt gut, aber ich will noch mehr. Gut!
Also, ich möchte noch kurz was
sagen. Ja, sag bitte was. Ja.
Persönlich sehr bewegt hat, außer dass du heute wieder mit mir gesprochen hast. Das andere Highlight war das Gespräch zwischen Jelena Tokic, die dort als Interviewerin auftritt, im Court selber, und Novak Djokovic.
Ah, das habe ich nicht gesehen.
Aber das war deswegen sehr rührig, weil die zuerst so ein bisschen aufeinander zunächst einmal die Tokic, bei allem Respekt, hat das Ostapenko-Syndrom zum Quadrat, also die hätte man nicht mehr erkannt. Aber die ist ja dort sehr beliebt und hat sich also als Interviewerin auch etabliert. Früher war das nicht ganz so, nicht, weil sie natürlich aus der Region des Djokovic stammte. Und er hat das haben sie dann besprochen, ob das war so lieb, wie sie gesagt hat, ob er sich noch erinnern kann, wann sie sich hier das erste Mal begegnet sind. Hat er gesagt, naja, er weiß das ja nicht mehr, aber er weiß, er hat sie verehrt, weil sie war eine große Weltklasse-Spielerin. Und er war froh, dass er mit ihr hat schlagen dürfen damals. Also waren so ein paar nette Geschichten und das hat mich also auch bewegt und ein bisschen nachdenken lassen. Der Papa Tokic war ja einer jener Tennisväter, die gesperrt und ausgeschlossen worden sind. Also da gab es dann auch immer wieder die Behauptung, der hätte die Tochter geschlagen und was weiß ich was. Und das, ja, und sie hat dann auch psychisch gelitten und hat auch nie ganz ihr Potenzial erreicht. Aber ich habe das nett gefunden. Da sieht man jetzt auch jetzt schon wieder, worüber ich rede, weil ich noch immer mit solchen Namen mehr anfangen kann als mit so manchem in diesem sonderbaren Tableau. Aber jetzt wird sich dann eh die Spreu vom Weizen trennen. Auf jeden Fall war das auch lieb, wie der Djokovic darauf reagiert hat, finde ich.
Naja, und weil wir gerade drüber reden, gestern hat Jelena Tokic Corey Goff interviewt und ich hab den Eltern von Corey Goff, vor allem dem Vater, glaube ich, ein bisschen Unrecht getan, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist der typische Tennisvater, der beschlossen hat, dass seine Tochter 3 Jahre alt ist, die muss jetzt Profi werden. Aber diese Eltern haben extrem viel richtig gemacht, weil wenn eine 18-Jährige solche Interviews geben kann, so selbstbewusst, ist ja nicht das erste Mal, das macht sie bei den Pressekonferenzen ja auch, aber das ist gestern wieder in meine Erinnerung reingekommen, also das ist großartig, also Corey Goff, die ist so erwachsen mit 18, das ja, ist extrem, ja. Es ist brutal, also ich hoffe, dass es Turnier gewinnen wird, aber ich glaube nicht dran, ich glaube, es könnte schon gegen die Ostapenko, wenn es der Ostapenko läuft, warte mal, wann ist das Spiel denn? Das Spiel ist um 3 in der Früh, na, wenn ich morgen aufwache, dann werde ich es vielleicht schon wissen. Ich fürchte, das könnte schon das Ende sein, das Ende würde ganz sicher gegen Świątek kommen, aber wirklich eine grandiose erzieherische Leistung der Eltern Goff und wer auch immer da noch mitgewirkt hat.
Also ja, also auch, aber auch von ihr selber. Also wenn man sich erinnert, nee, nicht wenn wir sich erinnern, sondern wenn man sich erinnert, dann war es ja gar nicht so, dass wir begeistert waren mit der Aussagekraft der Osaka, schon gar nicht als Persönlichkeit zu Beginn. Aber da sind Welten dazwischen, da bin ich bei dir und es ist auch wirklich von einem Selbstbewusstsein getragen, was sie da spricht. Und ich widerspreche jetzt, damit endlich einmal Zündstoff herrscht zwischen uns. Also ich glaube, die wird gegen die Ostapenko gewinnen und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Świątek die nächste Partie gewinnt. Das möchte ich auch noch.
Ja, ich glaube schon, gegen Rybakina, die hat gut gespielt, aber
immerhin die Wimbledon-Siegerin, auch wenn sich niemand mehr daran erinnert. Du schon.
Ja, ein kleines bisschen. Na gut, wir hören uns wahrscheinlich morgen wieder.
Hoffentlich.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.